Geht's jetzt los?
Ja,
es geht los.
Es geht los. War cool. Ja, da sind wir wieder. Runde 2 von der vierten Staffel.
Vierte Staffel.
Mein Gott. Ja, so krass. Vierte Staffel schon. Ja, wir haben uns heute jemanden eingeladen. Und zwar eine
Autorin.
Eine Autorin. Mal wieder. Ich glaube, das wird hier auch so literarisch. So eine fortführende Serie.
Wir mögen halt Literatur auch sehr gerne.
Ganz richtig. Besonders queere Literatur.
Ja, genau. Und wir haben uns heute eingeladen, die Simone Bauer und alles Weitere dazu.
Kommt nach dem
Intro.
Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat-Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
So, Intro fertig.
Hi. Hi, also schön, dass du Zeit gefunden hast.
Hallo.
Grüß dich. Sehr schön, dass wir dich heute hier online, also wir können dich sehen.
Du kannst uns auch sehen.
Ich kann dich auch sehen, ihr seht fabelhaft aus.
Oh, danke.
Die Hörer können dann nichts sehen.
Nee, also für euch auf, im Podcast ändert sich nichts. Also,
nein.
Alles wie gerade. Ich mache nur gerade nebenbei mal die Discord-Benachrichtigungen aus, sonst nerven die uns.
Sonst fängt es hier die ganze Zeit an zu piepen und das wollen wir
und
ja
das,
nicht haben.
Muss ich dann alles rausschneiden, das wäre so ein bisschen. So, okay.
Gut.
Habt ihr alle eure Handys auf lautlos, Freunde der Sonne?
Ich habe mein Handy unten gelassen. Das ist noch viel praktischer. Da kann es gar nicht bis hier oben laut sein.
Sehr gut.
Kann es sich so viel Mühe geben, wie es möchte. Es wird niemals laut genug sein, um bis hier oben Ton zu machen.
Perfekt.
So,
hallo Simone. Cool, dass du Zeit hast. Wir wollten uns ja schon mit dir auf der Animuk treffen. Aber man kennt das ja, ne? Viel zu viel Con und viel zu wenig Zeit.
Und dann auch viel zu viel Regen. Also das war ein schöner Start in die Con-Saison, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich echt leider nicht treffen konnte. Ich konnte nur einen fabelhaften Stand sehen.
Ja, also den Stand.
Also das war nicht direkt unser Stand, also es war nicht der queer nerdy Stand, sondern es war der World of Shield Stand. Aber wir waren da alle anwesend.
Alle drei. Ja, wirklich, alle. Tatsache.
Ab und zu auch alle drei gleichzeitig.
Ja, wir machen abgesehen vom Podcast ja noch mehrere Dinge und Word and Shield ist eben unsere Autorengruppe, wo wir auch aktiv sind.
Genau.
Und ja, also und, das Schreiben zieht sich durch.
Ja, das war Yamas Schuld. Und Yama hat eben uns heute die Simone eingeladen.
So, und ich würde jetzt auch mal gleich mit der ersten Frage starten. Und es ist schon so eine Grundsatzfrage. Was war denn bei dir zuerst da, das Fandom oder das Schreiben?
Also wenn man es ganz genau nimmt, also eigentlich kann man es als Fandom bezeichnen, aber meine ganz, ganz allererste Geschichte, die ich jemals geschrieben habe, war eine Pferdegeschichte zu einer Buchserie, die es damals gab. Ich glaube, dass sie Wille und Zottel hieß.
Oh!
Kennt ihr das?
Ja,
ja, ja. Das waren so,
Funke, glaube ich.
Nee, das sind noch so Schmidt-Bücher gewesen.
Ja, genau.
Nee, das waren viele Autorinnen.
Achso, das war so ein
das war so eine
dann
Reihe.
Hab ich das gerade verwechselt mit was?
Ach, ich glaube, es waren viele, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich weiß nur, dass ich diese Pferdebücher gelesen habe als Kind.
Ja, Tito.
Und da habe ich dann dazu meine erste Geschichte, also meine erste Fanfiction wahrscheinlich geschrieben. Und das war das Erste, was ich jemals geschrieben habe.
Süß.
Och, das ist ja. Wie das alt ist warst cool. du da?
Also, dann, ja, ich denke, dass da wie alt werde ich da gewesen sein? Wahrscheinlich so 8.
Boah, fühlt sich.
Ja, aber also, das ist, also kann auch kein Mensch mehr lesen, aber ich habe die tatsächlich noch, also die habe ich aufgehoben. Und dann ging es weiter, dass ich dann die nächste Fanfiction dann wieder über Buffy geschrieben habe, also dann ungefähr 5 Jahre oder 4 Jahre später.
Mhm. Genau. Ja, Buffy war auch eins meiner ersten Fans. Ja.
Kann man auch nicht mit dem, was ich damals geschrieben habe, aber ich glaube, es war ein ganz guter Einstieg.
Bin ich irgendwie nie reingekommen in Buffy. Ich weiß nicht, I don't know.
War zu jung dafür.
Ich glaube, ich auch.
Ja, das Traurige ist, man kann jetzt auch nicht mehr reinkommen, finde ich persönlich, weil ich finde, es ist ein bisschen unguckbar geworden, gar nicht wegen der Story, sondern tatsächlich, glaube ich, einfach wegen dem Ästhetischen, finde ich persönlich nicht so gut vom Aussehen her gealtert, leider. Weil es wirklich eine großartige Serie war und ist.
Also für ihre Zeit war, fand ich, war sie sehr, sehr cool.
Ach, dafür gibt es jetzt Stranger Things, das kann man dafür jetzt gucken.
Und sag mal so, auch wenn bei Buffy vieles nicht so gut gealtert ist, muss man sagen, sie ist immer noch die Grundlage für viele andere Serien. Ich habe erst letztens, sitzt ein bisschen auf Topic,
First
ich
Kill jetzt, geguckt.
First Kill?
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wovon sie... Okay, also,
ja, First Kill ist episch. Und ohne Buffy hätte es das nicht gegeben, weil einfach da so viele Grundlagen drin sind.
Doch, irgendwas klingelt bei mir, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, ihr werdet noch dazu verpflichtet, es zu gucken.
Ich arbeite wieder 40 Stunden die Woche. Ja, ich komme zu nichts.
Wann denn? Wo denn? Ich muss auch irgendwann schlafen. Ja, so. Okay.
Also war das Fandom zuerst bei dir?
Genau.
Aber dann kam das Schreiben.
Genau.
So, würdest du denn sagen, dass das gerade bei den Anfängen und jetzt später auch das Fandom dein Schreiben geprägt hat? Und welche Fandoms und wie?
Also auf jeden Fall, weil ich so auf den Geschmack gekommen bin und dann ja erst entschieden habe, ich könnte mir eigene Charaktere oder eigene Geschichten ausdenken. Und was man halt sagen muss, dass ich so 2016 in dem Dreh, das war dann so nach meinem Kopfsprung ins Leben, nach der Veröffentlichung, ich glaube, das war dann mein fünftes Buch oder so, eine richtig schlechte Schreibblockade hatte, eine richtig schlimme. Und ich habe nur noch journalistisch geschrieben und ich hatte überhaupt keine Lust mehr auf irgendwas Fiktionales. Und dann hat mich im Grunde auch wieder ein Fandom zum Schreiben gebracht, nämlich Sailor Moon, also ein neues, altes Fandom in dem Sinne. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich dann jemals Butterflies nachveröffentlicht hätte und jetzt eben das Aktuelle, weil das, ich finde das immer so ein guter Spielplatz, weil man muss sich ja um nichts kümmern, die Charaktere sind ja da, die haben super gute Backstories und wenn dir was nicht gefällt, kannst du es ja immer noch adden, aber es ist ja alles da, die haben Familie oder auch nicht und also deswegen macht es das super einfach, irgendwas zu schreiben. Und irgendwann merkst du ja, dass du dich wieder so komplett davon entfernst, weil du dich so sehr veränderst, dass du ja schon wieder anfängst, dir was komplett Neues auszudenken. Und dann, das war für mich total gut. Da hat mich Fandom sehr gerettet, tatsächlich.
Also quasi hat Sailor Moon so deine Kreativität wieder reanimiert.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist sehr schön. Das ist cool. Genau. Darf ich fragen, du bezeichnest dich ja auch als queere Autorin. Ja. Sehe ich es richtig? Also nicht nur als Autorin von queeren Geschichten, sondern eben auch selbst als queer. Wie äußert sich das bei dir und wann wusstest du oder wann hast du dich selber quasi so in der Community wiedergefunden, aufgenommen gefühlt? Wann hast du einfach gemerkt, dass du queer bist?
Genau, also ich bin lesbisch und ich habe das also ganz genau genommen eben auch gemerkt, als ich Sailor Moon zum allerersten Mal gesehen habe, so ungefähr mit 8. Das war natürlich diese berühmte Folge, wo zum ersten Mal die Autos kommen und eben Haruka und Mishiro reinkommen. Und das war mir dann, also natürlich kann man das dann nicht bezeichnen, weil ich glaube, dazu war das ja dann mitten in den 90ern in keinster Weise möglich. Und die haben dir ja auch kein Wort an die Hand gegeben, damit das sind die aber trotzdem damit durchgekommen, Gott sei Dank. Und deswegen glaube ich, dass ich dann irgendwie immer wusste, was Sache war, ohne es wirklich zu labeln. Ich habe so meine ersten Erfahrungen in der Schulzeit gemacht oder hier vielleicht auch nochmal offen gehalten, ob es vielleicht auch eine Art Bisexualität ist, weil ich glaube, das ist was viele junge, frauenliebende Frauen einfach ausloten müssen.
Ja.
Auch vor allem, wenn es eigentlich so einfach wäre, denken sie, ach, das ist eigentlich schon wieder fast zu einfach. Oder wäre es vielleicht doch noch einfacher, man würde noch auf Männer stehen oder auf egal was, weil wenn man auf dem Land wohnt, so wie ich und aufgewachsen ist, gibt es jetzt auch nicht so super viele Möglichkeiten. Also,
oh Gott, ja.
Ja. Deswegen, man hat ja dann immer noch kein Wort so richtig dafür, oder kann, also wie gesagt, ich meine, da reden wir jetzt von Anfang der Nullerjahre. Dann kam mir eben auch zum Glück Buffy, was so meinen Mitschülerinnen auch so ein bisschen mit an die Hand gegeben hat, was ich bin, so blöd jetzt ausgerückt ist, weil einfach Willow und Tara einfach da waren. Und das hat, also wie gesagt, das hat es dann schon fast so einfach gemacht. Und es hat dann eine Weile gedauert, mich in dem Sinne zu engagieren, weil ich meine, dann bin ich nach München gezogen, habe hier angefangen zu arbeiten. Ich bin dann zuerst ins Diversity gegangen, wo man quasi in so verschiedenen Altersgruppen sich treffen kann und Freunde finden kann und Anschluss findet. Und das war, finde ich, eine ganz großartige Möglichkeit. Aber so ganz richtig zu sagen, ich nutze diese Stimme, das ist so peu à peu passiert, dass ich erst über Feminismus geschrieben habe und dann bin ich eigentlich immer queerer geworden. Und auch da muss ich sagen, hat mir Sailor Moon total noch eine Konfidenz gegeben, weil ich auf einmal ja viel über Japan geschrieben habe und dann zu diesem ganzen, was ist in Japan eigentlich in dieser LGBTQIA+-Community los? Und das war so für mich, okay, aber jetzt habe ich ja diese Stimme, jetzt kann ich sie nutzen, jetzt kann ich es vielleicht auch jungen Menschen einfacher machen, Wörter zu finden oder auf die Suche zu gehen. Und jetzt wiederum bin ich 31 und quasi roughly, weiß ich nicht, 20 Jahre später kann ich sagen, hey, jetzt kann ich es auch beruflich machen und in der Arbeit Diversity Week gestalten, Videos drehen oder Webinare gestalten. Also zwar immer noch in einem sehr kleinen Rahmen, aber mir war das dann schon wichtig zu sagen, ich habe diese Position, irgendwo Dinge zu sagen oder Geschichten zu erzählen. Deswegen will ich auch nicht mehr nur Frauenromane schreiben, wie zum Anfang meiner Karriere, wo irgendeine Nebenfigur queer ist, irgendwie ein schwuler Mann oder irgendwie ein lesbisches Pärchen oder was auch immer, sondern zu sagen, nee, das sind jetzt meine Hauptfiguren, weil ich da jetzt einfach komplett dazu stehen kann, warum sollte ich Heterosex-Szenen schreiben, wenn ich das überhaupt nicht fühle oder nachvollziehe.
Ja, eben, wenn das nicht du bist. Ja, aber finde ich cool. Das heißt, du hast dir quasi dieses Standing auch erarbeitet, da deine Fahne hingestellt und gesagt, so, der Igel wohnt jetzt hier und jetzt mache ich das so. Nee, finde ich toll. Also, und ich finde es vor allem ganz, ganz toll, dass ein Fandom dabei geholfen hat. Weil das ist einer der Grundsätze unseres Podcasts, dass wir immer, deswegen heißen wir Queer und Nerdy, weil wir immer gesagt haben, die queere Szene und die Nerd-Szene sind gar nicht so verschieden, sondern sie bedingen einander auch in Großteilen. Nicht in allen Teilen, aber in vielen Teilen hängen sie miteinander zusammen, weil wir wären alle nicht so offen für Autismus, wenn wir nicht alle mit The Big Bang Theory konfrontiert worden wären oder mit Criminal Minds, um jetzt mal zwei von den Klischee-Serien zu nehmen.
Und wer sich mit Fandom auseinandersetzt, gerade im Fanfiction-Bereich, ich meine, das wirst du selber auch kennen, die Queerness kommst du gar nicht drum
herum. Nein, weil eben. Und das ist eine Sache, das finde ich ganz, ganz toll, dass du da quasi so ein lebendes Beispiel bist dafür, dass man aus dem Fandom heraus A, sich selbst auch in einer gewissen Weise findet. Also so habe ich das jetzt verstanden, dass du da auch eine gewisse Art Selbstfindungsprozess hast, den ja viele, viele Nerds auch durchleben. Und dass du dann aber auch sagst, hey, und ich nutze jetzt auch meine Karriere und meine Arbeitszeit und meinen Job und meine ganze Freizeit dafür, um einfach da jungen Leuten wirklich Hilfen an die Hand zu geben. Finde ich ganz, ganz großartig.
Ja, total. Also du findest auch so wichtig, dass es Serien, dass diese queeren Figuren einfach in Serien sind, weil ich glaube, wenn du einfach eine junge Person bist und du guckst halt einfach viel Fernsehen oder Netflix natürlich in erster Linie und du denkst dir vielleicht, was auch immer in mir ist, ist vielleicht anders oder damals findest du es wahrscheinlich noch nicht in Ordnung und wenn du quasi Serienfiguren siehst, die dann irgendwie, wie du gerade sagtest, irgendwie Asperger-Syndrom haben oder vielleicht trans sind oder all diese Dinge vom ganzen Spektrum, egal was es ist, oder asexuell, dann kriegst du auf einmal ein Verständnis dafür, was es sein könnte und wo du vielleicht sein könntest. Und finde ich das ganz, ganz wichtig, immer dieses, ach, was wollt ihr denn? Es ist doch in jeder Serie jemand queer. Ja, aber einfach, weil es das braucht. Weil wahrscheinlich in jedem Haus einer queer ist oder in jeder Schulklasse.
Ja, ich hab die Diskussion erst gestern mit einem Kollegen gehabt, der selber weiß, cis hetero ist, eigentlich sehr, sehr offen ist für alles, der halt auch sagt, ja, es nervt ihn gerade, dass halt gefühlt in jeder Serie jetzt irgendwo, wo ich dann sage, ja, aber überleg doch, versetz dich bitte mal in die andere Ecke. Wir haben uns über 100 Jahre, die das Fernsehen alt ist, nein, es ist weniger alt, ich weiß, aber wobei, könnte hinkommen, über 100 Jahre haben wir uns weiß-hetero-cis-Scheiße, Entschuldigung, haben wir uns Filme mit weißen hetero-cis-Menschen angeguckt und haben nichts dazu gesagt und jetzt werden wir auch repräsentiert und jetzt ist es euch schon zu viel. Was sollen wir denn da sagen, ne? Ja. Gottes Willen, ich muss das rausschneiden. Nein, alles gut. Nein, keine weißen hetero-cis, Frauen, Männer oder irgendeiner Menschen diskriminieren, um Gottes Willen. Wenn ihr das gerne guckt, guckt es gerne weiter. Aber akzeptiert einfach auch, dass es eben halt auch andere Dinge gibt.
Und ich meine, wer könnte nicht dahinschmelzen vor der Niedlichkeit einer Serie wie Heartstopper.
Ja, oh mein Gott, ich gucke es gerade und es ist so niedlich. Ich gehe kaputt, das ist so Seifenblasen und Einhörner.
Ja, einfach.
Jammer hat mich gerade dazu gezwungen oder zwingt mich gerade, das anzugucken. Und ja. Mittlerweile mache ich es schon freiwillig, weil es ist einfach nur so todesniedlich. Ja. Ich habe sie vorher zu Royal, Young Royals getreten und...
Das ist einfach, das ist
schon wieder Drama.
Das spricht meine Drama-Serie massiv.
Ja, extrem. Ich freue mich auf die zweite Staffel.
Ja, jetzt muss ich dich nur noch zu First Kill schubsen.
Das ziehen wir alles dahin.
Ja.
So, du wolltest die, ach genau, natürlich nicht nur Netflix, sondern auch Amazon Prime und wie die ganzen anderen Streaming-Anbieter heißen.
Ja,
wir machen ja hier keine Werbung für irgendwie.
Nee, überhaupt nicht.
Aber Heartstopper ist auf Netflix.
Und Good Omens ist auf Amazon Prime.
Nee, jedenfalls, ich muss auch sagen, ich fand es halt als Kind und Teenager, ich fand es halt immer schade, dass du hattest halt quasi gefühlt noch keine queeren Vorbilder und es hat halt gedauert, bis sich da was getan hat. Und ich muss halt auch sagen, das war halt ein Grund, warum ich so ein riesen Digimon-Fan geworden bin, weil es wurde zwar nie ausgesprochen, aber Yamato, wie er halt in Adventure dargestellt wurde, war definitiv ein queerer Charakter. Also auch wenn sie es später in gewisser Weise revidiert haben, weil es halt dann wieder andere Autoren waren, aber der Originalautor von Yamato, der hat den Charakter so queer gemacht, wie er es durfte.
Ja, aber dann muss man auch sagen, ich glaube, Haruka und Michiko, das war auch mein erstes bewusst queeres Bild. Weil als die ins Bild kamen, erstmal als Haruka ins Bild kam, dachte ich, was ein hübscher Typ. Und dann dachte ich, Moment mal, das ist eine weibliche, das ist doch eine Frau. Und als ich die beiden dann das erste Mal, ich so, ach, die sind lesbisch, cool. Ja, und dachte, geil, endlich mal Lesben in einem Anime, cool. Ja, und das war, glaube ich, auch für mich so bewusst wirklich das erste queere Paar, was ich wahrgenommen habe.
Ich überlege gerade, was das bei mir so in dem Umfeld war. Und ich glaube, es war, also ich bin einfach irgendwie über Boys Love Manga gefallen. Und das war dann halt so, ja. Ne? Ich meine, da hattest du ja damals auch so diese frühe Nullerjahre und sowas, frühe Nullerjahre, Mitte Nullerjahre, da kamen dann halt diese ganzen Shoujo-Serien, die dann teilweise eben ja erst noch so, keine Ahnung, queere Charaktere angeteasert, aber eben auch noch nicht so viel benannt hatten.
Ja.
Sailor Moon habe ich als Kind tatsächlich einfach verpasst. Ich war da noch nicht zu Hause, als das lief.
So, was noch?
Ja, ich hatte Nachmittagsbetreuung an der Schule bis 14.30 Uhr und um 14.35 Uhr startete diese Folge, aber ich brauchte eine halbe Stunde nach Hause. Nein. Das heißt, bis ich zu Hause war, sah ich bestenfalls den Abspann von Sailor Moon. Und dementsprechend habe ich Sailor Moon als Kind halt tatsächlich einfach literally verpasst. Deswegen war das für mich auch nicht so prägend. Ich habe halt irgendwann angefangen, Mangas zu lesen und da war halt irgendwie, keine Ahnung, Kaori-Yuki-Mangas, in denen halt irgendwie auch diese ganzen, im Endeffekt von heutiger Perspektive, wo man es ein bisschen besser benennen kann, auch einfach queere Charaktere, die nicht unbedingt auch nur durch ihre Sexualität oder sowas queer waren, aber halt auf verschiedenste Arten queer waren und dann eben auch so der ganze Dunstkreis und sowas da drumherum, was damals halt so in war. Yes. Auch Yami no Matsue und so weiter. Das habe ich halt dann gelesen und da waren für mich dann halt tatsächlich so diese schwulen Jungs das, wo ich aufmerksam geworden bin.
Ja, da muss ich ja sagen, stimmt, da hat Sailor Moon bei mir sogar noch mal reingeklatscht, weil es war ja nicht nur das lesbische Paar. Es war ja auch, es gab ja Trans, es gab ja die Starlights, die im Prinzip trans waren, weil sie als Starlights Frauen waren und in der Pan-Identität Männer. Oder es gab Fischauge, die literally eigentlich ein Typ war, aber von einer Frau gesprochen wurde. Es gab Zeusite, die sie im Deutschen zu einer Frau gemacht haben, damit sie, ja gut, das war so ein bisschen Queerbaiting, da habe ich mich geärgert, weil ich, als ich das rausgefunden habe, dass sie sie zu einer Frau gemacht haben, damit sie die Romanze mit Konzite machen konnten. Ich dachte, warum? Mein Gott, Leute, hättet ihr sie halt einfach...
You must protect the children from the gays.
Ja, ja, genau. Oh Gott, ja.
Werden die alle tun,
das auch nicht. Ja, natürlich. Oh Gott, natürlich.
Da muss ich auch noch mal kurz einhaken, weil ich jetzt über Yamato gesprochen hatte. Vor Yamato gab es mir noch Kaoru. Also Neon Genesis ist ja schon hier, Leon. Ja.
Oh Gott.
Also ich habe
jetzt als queer Trope, aua.
Als ich 14 war und das erste Mal Evangelion gesehen habe.
Oh mein Gott. Oh,
habe ich nichts verstanden. Als Evangelion jetzt, wann war das? Vor 2-3 Jahren auf Netflix kam, habe ich es nochmal geguckt und ich war so, meine Fresse, bist du schwul, Shinji.
Ja, was von. Ich habe es damals, ich weiß nicht, ich habe mir die Videokassetten von einer Freundin ausgeliehen, die es irgendwo aufgenommen hatte. Der Witz ist, dass der eine Typ, der damals die Seite, das Nerv-Archiv, eine der größten deutschen Evangelion-Seiten, der wohnte bei uns im Ort. Also wirklich, der wohnte bei uns literally 5 Blöcke weiter. Und ich habe in dieser Nacht diese ganzen Videokassetten hintereinander angeguckt. Ich weiß noch, irgendwann waren wir bei Folge 26 und der Wecker klingelte, weil es 7 Uhr morgens war. Und ich dachte, scheiße, du musst in die Schule. Fuck. Du hast nicht eine Sekunde geschlafen heute Nacht. Ich hatte damals so einen Fernseher mit integriertem Videorekorder. Oh mein Gott.
Ja, aber diese Zeit hatte ich auch, ja.
Ja, also, seriously. Ja, also wie gesagt, damals habe ich es noch nicht verstanden, aber dann beim Rewatch war es offensichtlich.
Absolut.
Ja. So, du warst. Okay, immer. Bevor wir zu weit von Sailor Moon wegkommen, genau. Weil ich wollte dich nämlich noch fragen. Du lässt ja öfter mal durchschimmern, dass es einen Charakter bei Sailor Moon gibt, mit dem du dich besonders identifizieren kannst. Nämlich Michiru, alias Sailor Neptune. Warum ist denn das so? Also was findest du an dem Charakter denn so besonders oder warum hat er dich so inspiriert?
Hallo Captain Obvious.
Also bei Michiru ist halt, sind halt so mehrere Faktoren, die sie ist, finde ich persönlich so diese perfekte japanische Lady. Also das ist so auch einerseits, wo ich strive to be. Und wo ich mich natürlich aber auch schon quasi, wenn ich mich nicht so krass anstrenge, auch wiederfinde, weil ich einfach feminin bin, und das ja auch immer innerhalb der Frauen-Community so ein Thema ist, ist man kann das zusammengehören, ist man überhaupt richtig lesbisch, wenn man sich schminkt oder die Nägel lackiert, also das sind ja all diese Dinge. Und sozusagen die Shiro zu haben, die diese absolute Queen ist, das ist für mich, war für mich wahnsinnig wichtig, weil man hat ja, wenn man jung ist, immer dieses Thema, am I gay enough?
Und how gay is gay enough? Ja, genau.
Exakt. Ja, genau. Ja. Und so das ist so das eine, dass sie quasi einerseits Vorbild, aber auch Bestätigung ist. Und dann ist sie natürlich irgendwie so ein Protégé-Kid, die irgendwie super krass Violine spielt und malt. Und ich habe ja auch immer so dieses Gefühl gehabt, dass ich halt super früh mein erstes Buch veröffentlicht habe. Und man muss ja da irgendwie auch dranbleiben und sich irgendwie motivieren zu sagen, bleibe ich auf dieser Schiene, wo geht die Reise hin? Man muss sich ja irgendwie super krass motivieren und antreiben. Und da ist sie einfach auch ein wahnsinniges Vorbild. Und ich meine, sie ist mehr, das ist auch was ich sehr liebe. Ich werde mich immer für mehr Jungfrauen entscheiden, wenn ich die Wahl habe. Und genau.
Oh, mehr Jungfrauen sind toll, ne? Außen, ja. Aber wenn du ihnen zu nahe kommst, dann...
Exakt, also das ist wirklich dieses Damsel in Distress, dass man ja immer denkt, ach ja, Michiru, und das ist ja auch, was wirklich viele Fans auch wahrscheinlich bis heute noch denken, die ist die Schwache, aber im Endeffekt rettet sie ja Haruka die ganze Zeit. Und sie ist im Gegenteil, sie ist, glaube ich, auch diejenige, die Haruka total antreibt, zu sagen, hey, wir müssen Sailor Saturn zerstören und dieses arme Kind zerstören, weil sie eigentlich die Kraft hinter diesem Paar oder hinter den Autos ist.
Ja, ich erinnere mich immer noch an den einen Satz aus dem Film, wo Haruka überlegt, oh, die Kinder könnten für immer Kinder bleiben und Michiru sagt, Haruka, bedenkt doch mal, was sie alles verpassen würden, wenn sie erwachsen wären. Und dann hat sie dieses Grinsen im Gesicht, wo du genau weißt,
das war eine sexuelle
bedenkt doch, was sie alles verpassen würden, wenn sie nie erwachsen werden. Und wie sie angucken und denkst, The vibe is real. Und du weißt einfach, die Frau hat in der Beziehung sowas von die Hosen an. Sie lässt Haruka zwar immer machen, aber Michiro ist definitiv der Part, der den Ton angibt. Auf jeden Fall.
Ich bin direkt Gänsehaut, weil ich liebe sie so sehr und einfach auch diese ganzen Kräfte aus dem 90s Anime, dass sie das in der Besetzung durchbekommen haben, zu sagen, hast du wieder zu viele Süßigkeiten gegessen und
ja, du warst schon mal leichter. Genau. Oh, der war auch so schön. Ja. Aber dass sie den Satz durchgekriegt haben, fand ich großartig.
Aber ich glaube, im Anime hat sie nicht gesagt, du weißt nicht, dass ich außerhalb des Bettes nicht über mein Gewicht rede.
Nee, genau.
Nee, das haben sie. Aber das ist nur im japanischen Original. Ja. Das war denen dann doch ein bisschen too much.
Feiglinge.
Ja, echt,
echt. So, du hattest es jetzt schon angesprochen, du hast ja dein erstes Buch relativ früh rausgebracht, da warst du noch relativ jung. Wie alt warst du denn da und was war das für dich, zum ersten Mal ein Buch veröffentlicht zu haben?
Ich bin noch jung, hallo.
Oh, 10 Jahre her, da war ich 11. Nee, also da war ich 21 und ich glaube, im Schwarzkopf Verlag hat mein erstes Buch veröffentlicht und das war unglaublich, es ist aber auch, glaube ich, bis zum heutigen Tag unglaublich, wenn die hier ankommen und man hält es zum ersten Mal in den Händen. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wirklich, wenn man auch mit Menschen daran arbeitet, weil man ja doch mit Lektoren zusammenarbeitet, mit Probelesern, die auch die Geschichte verstehen, man das sich auch selber weiterentwickeln kann, weil man total viel dabei lernen kann über Schreiben. Und dann ja im besten Fall, dass dann die Leute lesen und auch mögen, und mir irgendwie sagen, sie hatten eine gute Zeit, weil sie es irgendwie am Strand oder im Flugzeug gelesen haben, einen Rutsch und das hat sie irgendwie abgelenkt und erfreut. Das ist so das Allerwichtigste daran. Und deswegen, ja, das ist unglaublich. Ich glaube, deswegen habe ich dann auch weitergemacht.
War das für dich am Anfang, war es ja noch so, dass du die Queerness eher so ein bisschen nebenbei reingebracht hast, aber halt noch nicht deine Hauptcharaktere queer waren. War das für dich schwierig oder war das für dich okay?
Also ich hatte tatsächlich auch ganz ursprünglich mal eine Idee gepitcht, da wäre es um eben, das wäre eine queere Love, also es wäre eine lesbische Love Story gewesen. Und das ist es halt nicht geworden. Und deswegen war es schon am Anfang dann irgendwie so, die Message ist halt klar, das ist nicht gewollt. Und ich habe halt schon immer, und das ist ja auch immer noch, weil das irgendwie sexuelle Anziehung ist ja auch so eine interessante Geschichte, wenn man irgendwie darüber spricht, how queer are you oder so, ist ja das, dass ich ja noch immer irgendwie Prime Mirko anziehend finde, weil er halt aussieht, aber auch ehrlich gesagt wie eine Frau. Und deswegen habe ich mich halt immer sehr darauf versteift, nichts darüber zu sagen, nichts über mein Privatleben zu sagen, ja, Prime Mirko, den finde ich heiß, ist ja auch so. Aber es war natürlich irgendwie, es war immer schwierig zu sagen, ich will ja nicht lügen, und ich will auch, oder auch damals bei meinen Kollegen, ich will ihnen nichts vormachen, ich will auf gar keinen Fall lügen. Aber dann spart man ja so viel von sich selber aus, wenn man halt gar nichts sagt. Mhm. Und deswegen war ich froh zu sagen, ich bringe das irgendwie anders rein. Ich habe im Matsch-Memoiren, mein Festivalbuch, eine Geschichte über das L-Beach. Und dann haben die Leute danach zu mir gesagt, oh, das ist auch sogar eine der schönsten Geschichten in dem Buch. Und ich so, ja. 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 Das hat auch meisten Spaß gemacht. Und deswegen war ich froh. Ich meine, das ist halt trotzdem aber vor 10 Jahren gewesen, einfach eine andere Zeit und das ist ja, ich finde, rasend schnell dann auf einmal gegangen, wo es einen wahnsinnigen Schub in den Medien gab und sich auch viel mehr Leute geoutet haben und dann war das irgendwie so, dann ist man ja selber auch irgendwie sicherer geworden und wie gesagt, dann war ich es halt auch leid, dann irgendwie ständig nichts zu sagen zu dem Thema und eben durch dieses, ja, jetzt bin ich eh schon feministisch aktiv, jetzt sage ich eh schon so viele unbequeme Sachen, ja, dann ist jetzt auch schon wurscht. Und das war dann für mich super wichtig, dass es dann dazu gekommen ist. Also es ist jetzt nicht, dass ich es irgendwie in irgendeiner Weise krass verleugnet hätte oder falsches Leben geführt hätte, aber jetzt kann ich mich komplett fühlen, seit ich quasi wirklich, ich meine, in meinem letzten Buch, in Butterflies, geht es ja auch um, da ist eine lesbische oder eine frauenliebende Frauen-Love-Story dabei. Das ist deswegen nicht die Hauptrolle, weil es krass ist, anders geht, es ist ein Fantasy-Buch, das sind der Love-Story sowieso nur an der Seite, aber damit geht es mir dann einfach deutlich besser, ausgewogen zu schreiben.
Du bist verheiratet, richtig? Auch?
Gefühlt, ja, nein. Also, ich habe über der Partnerin Angst. Nein, ich bin seit 8 Monaten sehr glücklich mit meiner Partnerin und wir machen auch zusammen so ein Newsletter-Projekt, die Kunst, Kultur zu machen und ich rede halt super viel über mein perfektes Hochzeitskleid und unseren perfekten Hund, aber okay. Ich bin nicht verrückt.
Okay, okay. Wollte jetzt auch nichts vorwegnehmen. Nein, genau da deswegen, weil ich mir den Newsletter im Vorfeld mal angeschaut habe. kam ich da jetzt drauf. Und wie sieht das deine Freundin? Freundin ist dann deine Partnerin. Partnerin ist, glaube ich, besser dann. Ist sie da auch fein mit, dass du das, also wie du das machst mit dem Schreiben, und berät sie dich, liest sie deine Stories auch, gibt sie dir da auch noch Input?
Ja, sie gibt mir extremst viel Input, weil sie ist nämlich, also sie wird Lektorin, sie befindet sich gerade im Volontariat. Ach, und das könnte sozusagen nicht besser laufen, was
aus unseren kreativen fast über uns. Das
kenne ich.
Und das bereichert natürlich eine Beziehung auch nochmal extrem, weil man hat einfach nochmal so einen Themenkomplex, über den man spricht, den man jetzt vielleicht nicht hat, wenn einer irgendwie Rechnungen schreibt den ganzen Tag und abstempelt und der andere ist, weiß ich nicht, am Bau. Und dann kann man sich natürlich mal sagen, heute ist das Lustiges passiert, aber so haben wir natürlich einen ganz anderen Austausch den ganzen Tag über, über die Arbeit auch des jeweils anderen, und das ist ganz, ganz schön, ja. Sie ist nicht so ganz in der japanischen Fandom-Szene drin, das ist aber auch nicht schlimm. Also ich krieg's, also Sailor Moon steht noch auf der Liste, das kriegen wir noch hin. Ich bin ganz excited, wenn sie mal diese Experience hat. Und welche Kriegerin sie auswählen wird und so. Aber sonst gucken wir natürlich aber auch trotzdem super viele Serien. Wir gucken super gerne Sim-Streams zusammen. Also es ist, wir haben da auf jeden Fall die total selbe Wellenlänge.
Das ist cool. Jammer, du hattest, glaube ich, noch eine Frage. Oder
Jammer hat die Frage.
Ich habe die Fragen aufgeschrieben. Genau. So, erzähl uns doch ein bisschen was über deine aktuellen Projekte. Was schreibst du gerade? Was kommt als nächstes bei dir raus? Gib mal so einen schönen kurzen.
Was rausgekommen, ja.
Ne? Ja, genau. Also gerade ist eben hinterm Großstadtdschungel links aus dem Liebesleben einer Kleinstadtpflanze rausgekommen. Also es kommt jetzt werden wir den Podcast aufnehmen, kommt es bei mir nächste Woche raus als Taschenbuch und E-Book. Als Hörbuch ist es bereits draußen.
Kaufen.
Und das, ich bin so wahnsinnig froh, weil das ist wirklich bis zur letzten Minute haben wir so viel daran gearbeitet und mir sind diese Charaktere so wichtig. Das spielt ja auf dem bayerischen Land in einer fiktiven Kleinstadt. Die Hauptfigur ist eben Nerd Girl. Das war mir auch total wichtig. Sie liebt Star Trek, sie liebt Star Wars und sie liebt auch eben so Navy CRS. Also Crime-Sachen liebt sie auch sehr. Und deswegen liegt mir die total am Herzen. Und dann ist es halt total das Liebeschaos bei ihr. Und auch in der Kleinstadt ist mega Chaos. Und sie hat Shiba Inu, hat auch überhaupt nichts mit mir zu tun, dass ich ihr einen Hund gegeben habe. Genau. Also das ist relativ beschäftigt, aber. Und der Newsletter-Projekt natürlich, was man sehr gerne bei Instagram followen kann, da bespiele ich den Account. Und da geht es halt so viel um Mental Health, was kann ich mit meinen Diskriminierungserfahrungen, welche Art auch immer, in der Kulturbranche machen, einfach wirklich jungen Medienschaffenden einfach mit an die Hand zu geben, was einem vielleicht gut tun kann, weil es ist halt einfach eine sehr anstrengende Branche, in der wir uns befinden.
Oh ja.
Was auch immer.
Gerade in Insta und Facebook, ja. Sozialen Medien ist
Geistespflaster.
Extrem. Ja. Also da darfst du echt nicht barfuß gehen und da brauchst du genügend dickes Fell, um mit dem ganzen Hate, der dir da teilweise entgegenschlägt, umgehen zu können.
Ja, und das war halt eben meiner Partnerin wichtig, dafür einfach ein Outlet zu schaffen, und da helfe ich ihr. Und was halt gerade auch frisch erschienen ist, noch die Doki Doki, bei der ich sehr viel eben über queere japanische Popkultur geschrieben habe, wo ich aber im Grunde auch schon wieder für die nächste Ausgabe sammle. Genau, das waren so jetzt gerade so diese Hauptmeilensteine.
Ja, cool. Was machst du sonst so, wenn du nicht schreibst?
Ich schreibe ja auch beruflich, deswegen ich gehe super gerne auf Konzerte, ich mache viel Yoga, ich liebe es ja zu tanzen, aber ich schreibe schon relativ viel den ganzen Tag. Also ich kann mich auch wirklich zwingen, wenn es mir nicht gut geht, zu schreiben, aber es ist natürlich besser, dass wenn man schreibt, wenn es einem auch gut geht, weil sonst macht ja keinen Spaß.
Apropos Konzerte und Tanzen. Du hast ja vor ein paar Jahren mal bei einem Sailor Moon Stück Dimichiro gespielt. Was war das denn für eine Erfahrung für dich?
Das ist so, ich habe letztens erst wieder die Fotos angeguckt. Das war für mich unglaublich, weil ich liebe die Sailor Moon Musicals. Also das ist so für mich Wenn ich die nicht entdeckt hätte, weiß ich nicht, wie lange ich quasi so Mitte 20 wieder beim Fandom geblieben wäre, weil natürlich dieses Musical nochmal viel mehr added. Und ich meine, Sailor Moon erzählt ja immer wieder dieselbe Geschichte. Aber die Musicals haben in den 90ern ja zum Teil komplett neue Geschichten erzählt. Und deswegen, ja. Ich bin ja so ein ganz krasser Musical-Nerd. Und immer, wenn wir über die perfekte Rolle, die man spielen könnte, reden, ist es bei mir immer natürlich Sailor Neptune. Und ich bin so froh, dass ich es quasi gemacht habe und dieses Kostüm tragen durfte, mit der Gruppe tanzen durfte und meine Lieblingssongs vertanzen durfte. Und wir hatten auch einen Haruka Michiru-Kuss.
Oh. Mit der Yui.
Oh. Ja. Das war ganz, ganz toll. Und deswegen, ich liebe das, mir auch die Fotos anzugucken oder den Auftritt anzugucken, eben von Human Sailor Moon German. Das findet man noch bei YouTube, weil das für mich einfach.
Ich kenn's, ich hab's gesehen.
Ja, wir verlinken es auf jeden Fall auch für alle, die sich's gerne angucken möchten. Verlinken wir es gerne auch in den Show Notes. Mhm. Dann könnt ihr euch das mal in aller Ruhe an einem sonnigen oder verregneten Nachmittag mal reinziehen. Nee, ist sehenswert. Also ich mochte die Sailor Moon Musicals auch immer ganz, ganz gerne. Ich konnte mich immer nicht entscheiden, ob ich lieber Usagi sein wollte und später dann war dann doch eher Diamond so mein Ding. Ich habe aber auch Usagi eher mit Diamond geschippt als mit
das kann ich überhaupt nicht ab. Also,
ja, ich wollte gerade sagen.
Da gehen wir absolut. Sorry. Da gehen wir absolut nicht konform.
Ich meine, was
man. Nein, wieder mit dem netten Diamond bitte, nicht mit dem pervertierten. Ja,
ja? So.
Ja, weil die Diamond-Variante, die von Hikari Ono gespielt wird, ich meine, die finde ich auch hammer heiß. Also da würde ich jetzt nicht sagen, bitte immer sofort. Nehmen. Aber sozusagen, ja, alles weiter, ich will jetzt keine Triggerwarnungen aussprechen und so.
Nein, aber.
Das ist echt nicht so nice, wenn man.
Nee. Also, ist schon klar. Also nein, wenn dann natürlich auch nur, nachdem er wieder frei von bösen Einflüssen ist, dann ist das okay.
Aber Hikari Ono ist irgendwie in jeder
Rolle. Aber sie ist hot.
Ja,
jeder Rolle. Ich habe sie gesehen als Diamond, dann habe ich sie angesabbert.
Ja, wirklich.
Ich habe sie so angebetet.
Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
Sailor Moon Musical,
nicht? Ich habe nicht mal die Serie durchgeguckt.
Ja, ist ja gut. Nein,
oh Gott. Nein, ihr dürft ruhig weiter Fangirls. Ich bin bloß so, aha, also, das klingt interessant.
Ich hab's verpasst.
Wir müssen es dir irgendwann mal zeigen. Das ist halt.
Lass mich meinen Kalender holen, wann ich Zeit habe.
Du musst halt auch die Zeit haben, die diese Musik dann einfach wissen. Okay, ich höre jetzt einfach die nächsten 3 Monate nichts anderes als diesen Soundtrack. Yes. Eurotrash, yes. Und es macht so einen
Spaß. That's the point. Das hört halt nicht auf.
Ja. Ja, aber das ist auch so ein bisschen ein kleines Problem. Also einerseits finde ich es super toll, dass es jetzt so unglaublich viele tolle Fandoms gibt. Aber dann denke ich mir wieder, früher konnte man mit fast jedem über alles reden, weil jeder alles kann. Und heutzutage ist es einfach too much. Ja, niemand kann das alles gucken, nein, anhören.
Unser Tag hat auch nur 24
Stunden. Ja.
So, apropos, okay. Unsere Podcast-Folge hat zwar keine 24 Stunden, ich glaube, das wäre auch zu viel.
Mhm. So, gibt es denn irgendetwas, was du unseren Hörern noch mitteilen möchtest, worüber du noch reden möchtest, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Genau.
Ich glaube...
Kauf mein Buch.
Weisheiten zum
Schluss. Und redet gerne jederzeit mit mir über Sailor Moon Musicals. Da freue ich mich.
Okay.
Dann danken wir dir erstmal ganz, ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast heute.
Ja. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich würde es aber gerne jetzt noch 3 Stunden machen.
Ja klar, ist immer. Also, das ist auch immer, wenn wir eine Interviewfolge machen, die wird irgendwie immer gefühlt länger als eigentlich geplant.
Weil wir schon allein die halbe Folge über unsere ganzen
nur
Fans
am Rumnerden sind, ist jedes Mal dasselbe.
Ja, das ist aber auch dieses Schöne eben, wenn man diesen gemeinsamen Feind im Hintergrund hat. Ich finde, das ist immer so eine schöne Kommunikationsgrundlage, ja. Einfach, weil man Begeisterung kennt und Begeisterung lebt. Und das finde ich auch einfach das Schöne an Fandom. Es ist dadurch auch, finde ich, so inspirierend, weil man eben auch so viel aus dieser Begeisterung ziehen kann.
Ja.
Was ein schönes Schlusswort. Ja. Kann gar nicht mehr viel zu sagen. Auf was für ein Con, wo sieht man dich dieses Jahr noch auf Con, Simone?
Also auf jeden Fall auf der Comic-Con in Stuttgart. Ich werde wahrscheinlich die Human Princess Peach sein. Aber ich meine, das ist im November, also wer weiß, vielleicht entscheide ich mich noch ein extrem krasses Cosplay-Projekt anzufangen. Das werden wir sehen, aber bis jetzt ist das geplant. Und wahrscheinlich auf der Konichi, weil da bin ich eigentlich eh ganz gerne. Das sieht auch ganz gut aus, dass ich das mache. Also soweit der Corona-Gott das möchte.
Oh Gott, hoffentlich gibt es keinen Corona-Gott. Hilfe. Auf der Konichi, das wäre ja toll, weil dann sehen wir uns definitiv auch.
Sollen wir
das
jetzt?
Ja,
wir dürfen wir das schon?
Ja, wir dürfen, oder? Dürfen wir schon?
Ich glaube, wir sollten damit noch ein bisschen warten.
Ah, okay, aber wir sehen uns
aber auf jeden wir, Fall. Aber wir haben uns alle vor, auf die Konichi zu gehen.
Ja, das ist immer eine Reise wert.
Ja, das erstens sowieso und ich meine, das ist halt natürlich, die Konichi ist dieses Jahr auch erst im Oktober und es kann auch immer noch sein, dass diese Seuche uns da wieder noch einen Strich durch die Rechnung macht. Wir hoffen einfach nicht, aber man weiß es nicht.
Nee, das, also wir werden alle definitiv mit 1000 Masken bewaffnet da hingehen, wenn wir denn hingehen dürfen. Schauen wir mal.
Genau.
Aber das wäre ja toll, oder? Dann könnten wir uns da auf jeden Fall, dann seht ihr, dann könnt ihr uns da auch treffen, wenn ihr wollt. Mhm. Und uns. Oder alle.
Mhm.
Und einfach mal winken und Hallo sagen. Und
ja, es war auf jeden Fall super schön, mit dir zu reden.
Ja, ja,
definitiv.
Ja, ich hätte auch so gefreut.
Und dann?
Dann würde ich sagen,
verabschieden wir uns von dir.
Erstmal von dir.
Vielen Dank fürs Gespräch und man sieht sich auf der Konichi.
Ja, spätestens.
Sehr gut.
Dann.
Bye bye.
Ciao. Ciao.